Ich bete mit uns. Herr, wir danken dir dafür, dass du auferstanden bist und dafür, dass wir dadurch eine lebendige Hoffnung haben. Danke, dass wir wissen dürfen, dass wir eines Tages mit dir auferstehen werden und dass das Beste für uns noch vor uns liegt, weil wir eines Tages bei dir sein werden in deinem wunderbaren Reich. Wir loben und preisen dich für die Auferstehung und für die Hoffnung, die damit für uns dadurch verbunden ist. Amen. Ja, wir leben ja eigentlich in einer ziemlich hoffnungsarmen Gesellschaft. Vieles von dem, was ich so höre, macht eigentlich nicht gerade so gute Laune für die Zukunft, sondern wenn man sich all das, was man so hört, wirklich zu Herzen nehmen würde, könnte man eher ziemlich deprimiert sein. Gerade meine Generation, die jüngere Generation, ich zähle mich noch zu der jüngeren Generation, gerade die hören doch eigentlich immer wieder, eure Zukunft sieht ziemlich düster aus. Von den Ökologen hört man zum Beispiel, dass meine Generation oder die Generation meiner Kinder befürchten muss, keinen bewohnbaren Planeten mehr zu haben. Zurzeit erregen ja einige Klimaaktivisten der Last Generation mit ihren Protestaktionen viel Aufmerksamkeit und sie nennen sich die letzte Generation, weil sie der Ansicht sind, sie seien die letzte Generation, die noch in der Lage wäre, Zitat, den völligen Erdzusammenbruch vielleicht noch aufzuhalten. Das klingt ziemlich bedrohlich. Oder die Ökonomen warnen davor, dass unser Wohlstand in Gefahr ist. In meiner Generation habe ich schon viele mit eher schwarzem Humor sagen hören, dass sie nicht besonders große Hoffnung haben, eine staatliche Rente zu bekommen, die ausreicht. Jetzt schon ist Altersarmut ein Problem, bezahlbarer Wohnraum sowieso, alles wird immer teurer, bauen kann sich keiner mehr leisten. Und ich habe neulich einen Artikel gelesen, der beschreibt, dass vor kurzer Zeit ein Kipppunkt erreicht ist. Das war in Amerika, aber ich vermute mal, dass das in Deutschland gar nicht so viel anders ist. In den letzten Jahrzehnten, in dem wirtschaftlichen Aufschwung, war es immer so, dass die nachfolgende Generation wohlhabender war als die Generation ihrer Eltern. Und dieser Trend ist jetzt zum ersten Mal gekippt. Das heißt, meine Generation wird weniger Wohlstand haben als die Generation vor uns. Und wo die Reise hingeht, ist auch ungewiss. Dann die Politiker, sie sprechen von einer Zeitenwende. Nichts wird mehr so sein, wie es war, sagen sie. Unsere Freiheit ist in großer Gefahr. Es wurde sogar davor gewarnt, dass ein dritter Weltkrieg verhindert werden muss. Und wenn man das hört, kann man wirklich Angst bekommen vor der Zukunft. Ach so, und natürlich bereitet sich auch unsere Regierung schon jetzt auf die nächste Pandemie vor, auf zunehmende Extremwetter, auf Hitzewellen, auf die Wasserknappheit und so weiter und so weiter. Was an all diesen Schreckensszenarien dran ist, dazu habe ich keine Kompetenz, das zu beurteilen. Es ist auch nicht meine Aufgabe. Mir geht es nur darum zu zeigen, dass Hoffnung in unserer Zeit ein seltenes Gut geworden ist, in unserer Zeit der Krisen, die sich scheinbar überschlagen. Aber wir als Christen haben Hoffnung, weil wir glauben, dass das Beste noch kommt. Lieber Christ, inmitten einer hoffnungslosen Gesellschaft lebst du als ein Mensch mit Hoffnung. Warum? Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Hier ist, wie Petrus diese Themen der Auferstehung Jesu Christi und unserer Hoffnung zusammenbringt. In 1. Petrus 1, Vers 3 schreibt er, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Ja, heute feiern wir, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten und Gott uns dadurch eine lebendige, unerschütterliche Hoffnung geschenkt hat. Was aber bedeutet das eigentlich, eine lebendige Hoffnung zu haben? Was meint die Bibel mit dem Begriff Hoffnung? Wir kommen zu unserem ersten Hauptpunkt. Was Hoffnung biblisch bedeutet, die feste Zuversicht, dass Gott seinen Kindern eine herrliche Zukunft schenkt. Hoffen im biblischen Sinn unterscheidet sich nämlich von dem, wie wir das Wort Hoffen normalerweise gebrauchen. Wir hoffen zum Beispiel, dass das Wetter gut wird, wenn wir in den Urlaub fahren. Wir hoffen, dass der HSV endlich mal wieder in die erste Bundesliga aufsteigt. Manche von uns hoffen das, Fußballfans. Und manche hoffen zum Beispiel auch, dass sie demnächst ihre Führerscheinprüfung bestehen. In all diesen Fällen heißt hoffen, dass ein zukünftiges, erwünschtes Ereignis möglich, aber nicht sicher ist. Es kann eintreffen, aber eben auch nicht. Wir haben die Hoffnung. So sprechen wir normalerweise von Hoffnung. Der entscheidende Unterschied zum biblischen Hoffen ist aber, dass wenn wir auf das hoffen, was Gott versprochen hat, wir uns dann unserer Hoffnung absolut sicher sein können, weil Gott selber dafür einsteht. Er ist allmächtig, niemand kann seine Pläne durchkreuzen und nirgendwo sonst als in der Auferstehung Jesu Christi sehen wir das so deutlich. Was er sich vorgenommen hat, wird geschehen. Was er versprochen hat, wird eintreten. Das heißt, auch wenn wir das Erhoffte jetzt noch nicht in unseren Händen halten oder sehen können, weil es noch in der Zukunft liegt, sind wir doch sicher, dass es eintreten wird, weil Gott es versprochen hat. Und alles, was Gott verspricht, wird mit hundertprozentiger Sicherheit eintreten. Ganz konkret wird uns dann im nächsten Vers, in Vers 4, ein makelloses himmlisches Erbe versprochen, das nie vergehen wird und seinen Wert nie verliert. Lieber Christ, eine herrliche Zukunft liegt vor dir. Gott hat dir jetzt schon ein Erbe zugesichert, das absolut unzerstörbar ist. Es ist makellos oder unbefleckt. Es kann nicht durch Sünde zerstört werden. Es kann nicht durch den Tod zerstört werden. Es kann nicht durch die Zeit zerstört werden. Und diese Hoffnung, die wir haben, steht im radikalen Kontrast zu der Hoffnungslosigkeit, mit der ein Mensch ohne Christus in die Zukunft schauen muss. Wenn das Leben in dieser Welt alles ist, was wir haben, dann sieht unsere Hoffnung tatsächlich nicht besonders rosig aus. Und spätestens mit dem Tod ist dann Schluss. Das war's dann. Was uns in diesem Leben begegnen wird, wissen wir nicht. Wir haben keine Ahnung, wie viel wir in 5 Jahren, geschweige denn am Ende unseres Lebens, besitzen werden. Ich weiß nicht, wie wohlhabend ich sein werde, ob es viel oder wenig sein wird, ob es reicht oder nicht reicht. Ich weiß nicht, ob ich morgen mich noch an meiner körperlichen Gesundheit erfreuen kann oder an dem Geschenk, eine Familie zu haben. Aber all das muss mir keine Angst machen, denn ich weiß, dass Jesus mir einen himmlischen Besitz zugesagt hat, der weit über dieses Leben hinausgeht. Er sagt, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Was auch immer das konkret bedeutet, Mangel werden wir in der Ewigkeit nicht leiden müssen. Und Jesus richtet in diesen wichtigen Worten der Seligpreisung unseren Blick auf unsere ewige Zukunft. Und er sagt uns, unser Schatz ist nicht in dieser Welt, sondern er ist im Himmel. Lieber Christ, du kannst über die kleinen Höhen und Tiefen diesseits der Ewigkeit hinwegschauen, bis hin zu einer herrlichen Zukunft. Und ich sage klein mit Vorsicht, weil manchmal fühlen sich diese Höhen und Tiefen nicht klein an. Aber Paulus sagt, wenn wir von der Ewigkeit zurückschauen werden, auf unser Leben hier auf Erden, sagt er, wir werden die Leiden in dieser Zeit nicht vergleichen können mit der Herrlichkeit, die uns dort erwartet, die wir dort erleben werden. Das ist also die Zukunft, die Gott uns zugesichert hat, ein himmlisches Erbe. Und die Bibel spricht auf verschiedenste und auf noch andere Weise von diesem zukünftigen Hoffnungsgut. Im Titusbrief geht es um die Hoffnung auf das ewige Leben. In 1. Thessalonicher 4 sagt Paulus, und er macht es da ganz konkret, dass alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auch so wie Jesus von den Toten wieder auferweckt werden. Als Christen haben wir also die feste Hoffnung, dass auch wir eines Tages von den Toten auferstehen werden und ewig leben werden in Gottes Gegenwart und in seiner neuen Welt. Und in dieser neuen Welt wird, wie der Verfasser von Der Herr der Ringe, J.R.R. Tolkien, es ausgedrückt hat, alles Traurige unwahr werden. Alles Traurige wird unwahr werden. Das ist unsere herrliche Hoffnung. Aber worin liegt diese Hoffnung begründet? Warum haben wir diese Hoffnung? Petrus sagt, wir haben diese Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Das ist ja gerade das Geniale an Ostern, dass die Auferstehung Jesu nicht einfach eine historische Tatsache ist, und ja, das ist sie, sondern dass sie jedem, der glaubt, eine Zukunft garantiert, dass wir durch die Auferstehung auch wir eine Hoffnung haben für die Ewigkeit. Ein deutscher Theologe aus dem 20. Jahrhundert hat es so ausgedrückt: Die christliche Hoffnung für die Zukunft beruht auf der Betrachtung eines bestimmten, einzigartigen Ereignisses der Auferstehung Jesu Christi. Wie aber ist jetzt die Auferstehung Jesu Christi die Grundlage für unsere Hoffnung, dass auch wir eines Tages von den Toten auferstehen werden? Erstens, mit der Auferstehung Jesu steht oder fällt bekanntlicherweise ja der christliche Glaube. Wir haben am Freitag, an Karfreitag, mit den Jugendlichen einen Film geschaut, Der Fall Jesus. Und da geht es um einen Journalisten, der ja den christlichen Glauben auf den Prüfstand stellt. Seine Frau ist zum Glauben an Jesus gekommen und er will eigentlich den christlichen Glauben widerlegen und macht sich dann auf die Suche. Und dann gibt ihm ein Freund einen Tipp: Weißt du was, du kannst dir viel Zeit sparen, wenn du direkt zur Auferstehung Jesu gehst. Nämlich, wenn die nicht stattgefunden hat, dann ist der christliche Glaube dahin. Aber wenn Jesus auferstanden ist, dann ist der christliche Glaube wahr. Also, Paulus sagt das auch: Wäre Jesus nicht auferstanden, wäre unser Glaube nichtig. Dann wären wir arm dran als die, die auf Jesus ihr Vertrauen gesetzt haben. Denn wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist all das, was er gesagt hat, wertlos. Dann war es alles nur ein schöner Traum, aber wir hätten keinen Grund mehr, wirklich daran zu glauben, dass er der Sohn Gottes ist, der für unsere Sünden gestorben ist. Aber weil Jesus auferstanden ist, haben wir die Gewissheit, dass Jesus wirklich der ist, der er gesagt hat zu sein. Dass er wahrhaftig ist und die Wahrheit spricht, dass sich auch seine Versprechen erfüllen werden, die er uns, seinen Jüngern, gegeben hat. Zum Beispiel aus Johannes 11: Ich bin die Auferstehung und das Leben, hat er gesagt. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer im Glauben an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und dann stellt er diese Frage: Glaubst du das? Das ist auch die Frage an uns. Glauben wir das, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist und dass wir durch ihn allein ewiges Leben bekommen? Zweitens, wie können wir jetzt durch die Auferstehung Jesu, wie hängt das zusammen mit unserer Hoffnung? Zweitens, wir beten mit Jesus, wenn man so will, eine Schicksalsgemeinschaft. Jesus ist ja mit uns ein Bund eingegangen. Er hat sich mit uns verbunden, ähnlich wie in einem Ehebund. Das heißt, unser Schicksal ist unzertrennlich mit dem Schicksal von Jesus verbunden und an sein Schicksal geknüpft. So wie bei zwei Ehepartnern. Wenn der eine reich ist, dann ist der andere auch reich. Wenn der eine arm ist, ist der andere auch arm. Wo Alena lebt, da lebe ich auch. Wir teilen Freud und Leid, weil wir eins sind. Und das Gleiche gilt für Jesus und uns. Jesus ist der Bräutigam und wir sind seine Braut. Er ist das Haupt, wir sind seine Glieder. Und was für Jesus gilt, das gilt zwangsläufig auch für uns. So wie er auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Und Paulus bezeichnet Jesu Auferstehung in 1. Korinther 15 als die Erstlingsfrucht der Gestorbenen. Die ersten Früchte quasi der Auferstehung. Und diese Idee von den Erstlingsfrüchten oder von den Erstlingsgaben finden wir im Alten Testament. Und damit sind die Früchte der Ernte gemeint, die allerersten Früchte, die man geerntet hat, die quasi wie eine Verheißung, wie eine Zusicherung dafür stehen, dass der Rest der Ernte folgen würde. Man hat schon ein bisschen geerntet und oft hat man das dann Gott dargebracht und das stand eigentlich dafür, dass man noch einen großen Anteil noch weiter ernten würde und der auch eigentlich Gott gehört. Und so wie die Erstlingsfrüchte die Verheißung auf die vollständige Ernte sind, so ist die Auferstehung Jesu Christi die Garantie dafür, dass auch wir, die an Jesus Christus glauben, auferstehen werden. In Jesus Christus zu sterben bedeutet nicht, dass wir vergehen werden, dass wir verloren sind. Nein, der Tod ist für uns nicht das Ende. Dass wir eines Tages auferweckt werden, ist gewiss, denn unser Herr ist uns vorausgegangen. Da, wo er ist, werden wir eines Tages auch sein. Und dann, drittens, Jesu Auferstehung von den Toten ist in gewisser Weise schon der Beginn der Ewigkeit. Der Anfang vom Ende, wenn man so will. Wenn man von einer Zeitenwende sprechen kann, dann im Zusammenhang mit der Auferstehung Jesu von den Toten. Die Bibel sagt, dass mit der Auferstehung Jesu eine neue Zeitrechnung begonnen hat, eine neue Zeit anbricht, eine neue Ära. Diese Zeit ist dadurch bestimmt, dass Jesus der König ist. Dass er gesiegt hat über alles Böse, den Teufel, den Tod und die Sünde und dass er schon jetzt herrscht und auf seinem himmlischen Thron sitzt. Er hat den endgültigen Sieg für uns schon gewonnen. Er ist jetzt schon der siegreiche König. Das Reich Gottes ist mit dieser Auferstehung schon in unsere Welt hineingebrochen. Und alle, die an Jesus glauben, haben schon jetzt Anteil an diesem neuen Leben. Petrus sagt, wir sind von neuem geboren, wir sind wiedergeboren. Wir haben ein neues Leben, weil wir jetzt schon zu Christus gehören. Und gleichzeitig leben wir, obwohl diese neue Zeit schon angebrochen ist, noch in der alten Zeit. Wir leben noch in einer Welt voller Sünde, voller Schmerz, voller Leid und voller Tod. Aber eines Tages wird diese alte Zeit ganz zu einem Ende kommen, nämlich dann, wenn Jesus wiederkommt und seine Herrschaft vollenden wird. Und bis dahin leben wir, wenn man so will, in einer Zwischenzeit. Wir leben zwischen dem schon jetzt der Auferstehung und dem noch nicht der Wiederkunft Jesu Christi. Wir leben zwischen dem Halleluja, Jesus ist auferstanden, und dem Maranatha, Herr, komme bald. Wann immer ich eine schwangere Frau sehe, werde ich an dieses Leben zwischen den Zeiten erinnert. An diese Spannung zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. In gewisser Weise ist das Kind ja schon da. Man sieht ja schon etwas, da ist schon Leben, neues Leben hat begonnen, aber irgendwie ist dieses Kind auch noch nicht da. Man muss noch darauf warten, so richtig ist es ja erst da, wenn es geboren ist. Das ist ein Bild für diese Spannung, in der wir leben, zwischen dem schon jetzt, dass Jesus auferstanden ist, und dem noch nicht, dass Jesus wiederkommen wird. Und damit ist die Auferstehung für uns wie so ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird, jetzt schon. Es ist wie die Morgendämmerung, die uns ankündigt, dass bald die Sonne aufgehen wird. Als Christen sind wir berufen, unser Leben im Hier und Jetzt mit dieser wunderbaren Hoffnung im Blick zu gestalten, auf diese Wiederkunft zu schauen. Und deshalb ist unser dritter Punkt, wie wir mit Hoffnung leben, richte deinen Blick auf Christus, den Auferstandenen. Ist es nicht so, dass uns das zunehmend bestimmt und prägt, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten und womit wir uns beschäftigen? Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal die Erfahrung gemacht habt, wie sehr es uns eigentlich runterziehen kann, wenn man sich ständig und andauernd mit den ganzen schlechten Nachrichten, mit all dem Schrecklichen, was passiert, wenn man sich andauernd und zunehmend damit beschäftigt. Natürlich sollen wir unsere Augen nicht vor dem Leid dieser Welt verschließen, aber wir tun uns selbst keinen Gefallen, wenn die Beschäftigung mit den Ereignissen in dieser vergänglichen Welt und die Beschäftigung mit dem, oder wenn diese Beschäftigung mit dem Vergänglichen die Beschäftigung mit dem, was ewig bleibt und ewigen Bestand hat, verdrängt, dass wir uns nur noch mit den schrecklichen Nachrichten mehr beschäftigen, aber nicht mehr mit Jesus Christus, dem Auferstanden ist. Letztlich können wir nur so mit Hoffnung leben, wenn uns Jesus Christus ständig vor Augen steht. Denn in ihm ist ja unsere Hoffnung begründet, dass er auferstanden ist und wiederkommt. Und ich muss gestehen, mir passiert es so leicht, dass ich Jesus aus dem Blick verliere. Und dann sinkt mein Mut und meine Hoffnung sinkt. Aber seine Wiederkunft und die damit verbundene Herrlichkeit für uns, die dann für uns anbricht, das ist doch das, was unser Leben als Christen eigentlich antreiben soll. Dass wir das in unseren Fokus nehmen und auf diese Wiederkunft Jesu unsere Hoffnung setzen. Stell dir mal vor, du bist in einem Team von Feuerwehrleuten und ihr seid dabei, einen Waldbrand in Schach zu halten. Mit jeder Minute schwindet eigentlich eure Hoffnung, dass ihr das Ausbreiten des Feuers weiter verhindern könnt. Aber dann hört ihr über den Funk die erlösende Nachricht, dass Löschflugzeuge schon unterwegs sind. Sie werden in 5 Minuten eintreffen und dann wird der Waldbrand augenblicklich gelöscht sein. Dadurch würdet ihr unweigerlich neuen Mut fassen, auch wenn ihr dann noch in den nächsten 5 Minuten weiter erbittert gegen die Flammen kämpfen müsst, wisst ihr doch in dem Moment schon, dass der endgültige Sieg sicher sein wird. So ist es für uns, wenn wir als Christen mit der Hoffnung auf Jesu Wiederkunft leben. In gleicher Weise empfangen wir Kraft dafür, dass wir die Hoffnung haben, dass Jesus wiederkommt, weil er auferstanden ist und weil er jetzt herrscht. Und er uns gesagt hat, dass er wiederkommt. Wir wissen schon, wie Gottes Geschichte am Ende ausgehen wird. Wir wissen schon, dass es ein Happy End geben wird, weil Jesus schon gesiegt hat. Und das lässt uns mit einer wunderbaren Zuversicht durchs Leben gehen. zu wissen, wie Gottes Geschichte ausgeht, verändert, wie wir das aktuelle Kapitel dieser Geschichte ausleben. Und ich wünsche mir für mein Leben als Christ nichts mehr, dass das, was ich glaube, weil Gott es gesagt hat, wirklich verändert, wie ich lebe. Und ich möchte euch bitten, dass ihr für mich betet, dass es mir Tag für Tag gelingt, dass ich meinen Blick auf Jesus Christus richte. Dass so, dass diese Hoffnung wirklich verändert, wie ich durchs Leben gehe, wie ich mit Enttäuschungen umgehe, auf was ich in meinem Leben Wert lege und worin ich Glück und Zufriedenheit suche. Und natürlich möchte ich das auch gerne für euch beten. Lasst uns das jetzt gemeinsam tun. Ich bete mit uns. Herr, wir preisen dich für die herrliche Hoffnung, die du uns durch die Auferstehung deines Sohnes, Jesus Christus, geschenkt hast. Der Tod hat nicht das letzte Wort, denn Jesus Christus hat für uns gesiegt. Wir bitten dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist festmachst in unserer Hoffnung, dass wir beständig auf Jesus Christus schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der uns zu unserem himmlischen Ziel schon vorausgegangen ist. Schenk uns, dass wir mit einer freudigen Zuversicht durchs Leben gehen, nicht weil wir so toll und so stark sind, sondern weil wir wissen, was auch immer kommen mag, nichts daran rütteln kann, dass Jesus auferstanden ist und dass auch wir mit ihm auferstehen werden. Und lass uns bitte durch unsere Hoffnung ein Wohlgeruch Christi für die hoffnungsarmen Menschen um uns herum sein, sodass, wenn sie uns nach unserer Hoffnung fragen, wir bereit sind, eine Antwort zu geben, die auf Jesus Christus hinweist. Dir gebührt Lob und Dank für alle Ewigkeit. Amen.